Ja, guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet gute Osterferien, konntet es ein bisschen genießen. Wir kommen ja von Ostern her. Ich denke, das haben wir noch so ein bisschen im Kopf. Und unsere Nachbarn feiern ja gerade selbst Ostern. Die Orthodoxen feiern ja ein bisschen später oft ihr Ostern. Und so kommen wir auf jeden Fall als Gemeinde terminlich von Ostern, aber natürlich auch von unserer Existenz her. Ich glaube, dass für uns als Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, es eigentlich keine wichtige Grundüberzeugung gibt als das, was wir an Ostern gefeiert haben. Ich persönlich bin der Meinung, dass ohne Kreuz und Auferstehung wir als Christen diese Welt gar nicht ertragen können. Ich denke, wenn wir uns umschauen und das Leid sehen und die Hoffnungslosigkeit und diese Schizophrenie, in der wir leben, ich glaube, dann können wir damit nur richtig umgehen, wenn wir sehen, dass es einen Gott gibt, der leidet und der trotzdem liebt. Und der trotzdem Hoffnung in eine Welt bringt, die eben so ganz anders ist. Und dann kommt die Erfahrung vom Pfingsten, auf die wir jetzt zulaufen, wo die Gemeindebewegung Jesu erfüllt wird von seinem Heiligen Geist. Und wie eine Gemeinschaft dann geformt wird, die eine Berufung bekommt. Und diese Berufung besteht darin, da haben wir die letzten Wochen immer wieder drüber gesprochen, dass sie das Wesen Gottes abbilden soll. Ja, sogar sein Repräsentant in der Welt sein darf und damit Gottes Art und Weise, sein Reich, sein Wesen sichtbar werden lässt in einer Welt, die so ganz anders ist. Vor Ostern und vor Palmsonntag, als wir die Predigtserie hatten, habe ich mit der Frage geschlossen, ich lese sie nochmal kurz vor, damit Sie alle im Kopf haben und ihr hattet jetzt genug Zeit, eine Antwort zu finden. Und dann könnt ihr euch mal überlegen, was eure Antwort wäre. Ich habe gefragt, wenn die Gemeinschaft der Gläubigen als Leib Christi und damit Ebenbild Gottes in dieser Welt Repräsentant seines Wesens ist, welches Merkmal wäre für die Gemeinde Gottes als seine Repräsentanz die Corporate Identity, das Erscheinungsmerkmal schlechthin? Die Corporate Identity der Gemeinde. Was wäre es? Vorschläge. Wäre schon mal gut, wenn man darüber nachdenkt, oder? Also ich finde, das ist wichtig. Also mach mal weiter. Was ist das entscheidende Merkmal der Gemeinde Jesu? Ja, ich glaube, die einfache Antwort ist natürlich, Liebe ist Trumpf, ist ja auch schon Thema der Predigtserie, die Liebe. Aber ist Liebe nicht eigentlich ein bisschen billig? Ist es nicht ein bisschen billig, jetzt einfach zu sagen, ja, Liebe? Brauchen wir wirklich Paulus und seinen Brief an die Korinther, um das zu erkennen? Oder reicht nicht eigentlich so ein Popsong von den Black Eyed Peas, Where is the Love oder irgend sowas ähnliches, um zu begreifen, dass mehr Liebe gut wäre? Und dass vielleicht auch mehr Liebe in der Gemeinde gut wäre? Also ich finde, darüber könnten wir jetzt lange diskutieren, aber ich glaube, dass unser Kernproblem ist, dass wir Liebe zu oberflächlich sehen. Dass wir dieses Wort zu häufig als so einen Kinderbegriff gebrauchen, dass man so mit Herz-Emojis abbildet und dass wir es vielleicht deswegen zu oberflächlich betrachten. Aber ich denke, wenn wir den Leidensweg Jesu, sein ganzes Leben so vor Augen haben, dann kann doch Liebe, dieses Wort, nicht so gehaltlos sein. Ich finde, das ist da nicht mehr passend, wenn wir von Liebe so als Herz, Herz abbilden oder so ganz platt damit irgendwie umgehen, dann muss Liebe doch irgendwie mehr sein. Und ich denke, dass wir vielleicht auch als Christen das Wort Liebe entleert haben, dass es für uns eine leere Hülse geworden ist, dass wir es inflationär gebrauchen und es deswegen wertlos geworden ist. Dass wir von diesen Worten sprechen, Liebe, Hoffnung, Glaube, Vergebung, all diese großen Worte, aber sie eigentlich noch Floskeln sind, wo wir gar nicht mehr begreifen, für was sie eigentlich stehen. So ist Sprache. Sprache ist immer Begrifflichkeit und Begriffe müssen immer gefüllt werden. Aber die Frage ist, wie füllen wir diesen Gedanke der Corporate Identity von Gemeinde? Lesen wir mal weiter, was Paulus zu sagen hat. Ich glaube, das kann uns helfen und ich kann euch beruhigen, es hat wenig mit Ehe zu tun. Aber danke Ebbe für die gute Einleitung heute. Ich lese mal vor, ich habe euch den Text auch mitgebracht. Aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12, 31, das ist ein bisschen Wiederholung vom letzten Mal, und dann Kapitel 13, die Verse 1 bis 3. Da heißt es: Ihr seid aber eifrig aus auf die größeren Geschenke. Daher zeige ich euch, wenn ihr auf ein überaus großes Geschenk aus seid, einen Weg. Falls ich einmal in den Sprachen der Menschen rede und der Engel, aber keine Liebe dabei habe, bin ich ein schepperndes Blech geworden oder ein lärmendes Becken. Und falls ich eine Prophetie habe, und zwar so, dass ich für den konkreten Fall alles weiß, was verborgen ist, und sofern die umfassende Erkenntnis, also den vollen Durchblick habe, und falls ich einmal die volle Autorität habe, sodass ich Berge versetze, dabei aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Und falls ich meinen gesamten Besitz zur Speisung austeile und wenn ich Leib und Leben einsetze, sodass ich mich rühmen kann, dabei aber keine Liebe habe, gebührt mir dafür nichts. Ich finde, das sind gewaltige Sätze, die Paulus hier aufschreibt. Und er sagt den Korinthern, anstatt nach möglichst angesehenen und spektakulären Begabungen und Setzungen in der Gemeindegemeinschaft zu eifern, empfehle ich euch einen Weg. Und den zeige ich euch jetzt mal so anhand von drei Beispielen, anhand von drei ganz praktischen Beispielen. Gottes Gaben sind so etwas wie Gefäße. Es geht gar nicht um die Gabe selbst, sondern um das, was es transportiert, was in ihm steckt. Es geht darum, dass Gottes Geschenke immer auf einem Weg unterwegs sind in dieser Welt. Sie müssen sogar auf diesem Weg unterwegs sein, wenn es wirklich Geschenke Gottes sein sollen. Und dann sind sie eingebettet in seinen Willen. Und so sagt Paulus, dass die vermeintlich bedeutendsten und höchsten Begabungen und Setzungen ohne die Einstellung der Liebe zwar laut und sehr aufmerksamkeitserregend sein können, aber nicht dem Sinn entsprechen, mit dem sie gegeben wurden. Dann wird eine Hand, die eigentlich helfen soll, die alle Fähigkeiten dazu hat, ganz schnell zur geballten Faust, weil sie vergessen hat, dass sie zum Körper dazu gehört und eine Bestimmung hat. Ich denke, wir alle kennen das. Jeder, der schon mal Kinder gesehen hat, der weiß, wie schnell etwas Schönes, ein Spielzeug, ein Werkzeug, etwas Gutes umfunktioniert werden kann. Zu etwas Gefährlichem, zu etwas Zerstörerischem. Und das ist ja auch bei den Erwachsenen, oder? So viele gute, kreative Innovationen in dieser Welt werden gebraucht, um Waffen zu bauen. Wir nutzen das, was wir an Gutem haben, und korrumpieren es so, dass es irgendwann was Schlechtes bewirkt. Und ich würde sogar weitergehen und sagen, Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, wer Gutes tut, wer sogar Gutes tut, dabei aber eben nicht aus Liebe handelt, der ist für sich selbst und für den anderen letztlich nicht besonders hilfreich. Ich glaube, wir können uns verlieren darin, was wir haben, wenn wir uns unserem Wesen nach nicht ernst nehmen, wenn wir als Gemeinde vergessen, wer wir sind, was unsere Corporate Identity ist, sondern, und da sind wir wieder im Klassiker, versuchen durch das, was wir tun, was wir einsetzen, irgendwie zu definieren, wer wir sind. Paulus macht jetzt als erstes mal ein konkretes Beispiel und ich bin ihm dankbar dafür, als er sagt, falls ich einmal in den Sprachen der Menschen rede und der Engel, aber keine Liebe dabei habe, bin ich ein schepperndes Blech geworden oder ein lärmendes Becken. Stell dir doch mal vor, du würdest die Fähigkeit bekommen, mit jedem Menschen auf dieser Welt sprechen zu können. Also wirklich jedem, und zwar so, dass er dich versteht. Und nicht nur das, sondern du könntest auch mit den Mächten dieser Welt sprechen. Du wärst der Kommunikator vor dem Herrn. Du hättest die Direktdurchwahl zum Kanzler. Du könntest den Machteinfluss mit beeinflussen. Wenn ich von dieser Begabung Gebrauch mache, ohne dass ich sie in Liebe benutze, also dass ich ohne Liebe kommuniziere, dann wird alles, was ich dann sage, schrecklich scheppern. Wir haben das die letzten Monate ja gesehen, was passiert, wenn Menschen für vielleicht sogar gute Dinge auf die Straße gehen, aber das ohne Liebe tun, wie das aussieht. Wenn Debatten auf eine Weise geführt werden, die völlig ohne Liebe ist, dann haben wir nur noch Geschrei und Hass. Und anstatt in Gottes Auftrag zu sprechen und so wie so ein melodisches Instrument aussagekräftige Klänge zu erzeugen und damit dann auch auf Gottes Wesen zu verweisen, ist es dann nur noch ein nerviger Lärm, der niemandem mehr was bringt und eher so ist, dass man wegrennen möchte. Menschen, die dann vielleicht sogar im Grunde das Richtige sagen, aber man kann es einfach nicht aushalten, wenn sie den Mund aufmachen. Das kennen wir vielleicht sogar aus unseren Familien oder aus den Vereinen, aus der Gemeinde, wo immer. Da ist jemand, der sagt wirklich, was du weißt, es ist eigentlich richtig, was er sagt, und du kannst es einfach nicht aushalten, es zu hören. Und das ist jetzt nicht, weil du Kritik nicht annehmen kannst, sondern weil es einfach schlimm ist, was er sagt, wie er es sagt. Ich glaube, in diesem Sinne, in diesem falschen Sinne, könnte ich jedes Instrument spielen. Dann würde das, was ich aus einer Posaune rauspuste oder was ich in ein Schlagzeug reinprügeln würde, das würde zwar nach irgendwas klingen, aber es entspreche überhaupt nicht dem Wesen des Instruments. Das Instrument ist für was ganz anderes da, hat eine ganz andere Aufgabe, und ich könnte es zwar spielen, aber es wäre völlig daneben. Wisst ihr, wenn wir so reden, dann wird unsere Kommunikation zur Manipulation. Dann wird unsere Musik zum Lärmen. Unsere Nähe wird missbräuchlich. Unsere Lehre wird Gesetz, unsere Gemeinschaft Geschäft. Ohne Liebe passiert das schneller, als uns lieb sein kann. Wo die Liebe fehlt, so sagt Paulus, sind meine Begabungen ein Schrecken für den Rest. Man hört es zwar knallen, aber die Botschaft, die Jesus eigentlich senden möchte durch seinen Leib, sie ist nur noch nerviger Lärm. Man kann es nicht mehr aushalten. Und das Wesen Christi wird dann völlig verzerrt und es ist so, dass man fliehen möchte. Mal eine kleine Randbemerkung. Ist es vielleicht so, dass niemand mehr uns zuhört in dieser Gesellschaft, weil wir genau das tun? Aber Liebe ist nicht einfach die Alternative zum Sprechen, sondern es ist die Ausrichtung der Sprache. Liebe ersetzt nicht das Sprechen, sondern sie gibt ihr nur die Richtung vor. Wodurch unser Reden nicht das Wesen Gottes, seine Liebe, gehört wird, bleibt dann das Entscheidende aus. Und ich glaube, das ist etwas, was Paulus anprangert in der Gemeinde. Er sagt, ihr redet viel, aber es ist keine Wirkung da. Es kommt nichts von Gott. Und dann bringt er ein zweites Beispiel und sagt, und falls ich eine Prophetie habe, und zwar so, dass ich für den konkreten Fall alles weiß, was verborgen ist, und sofern die umfassende Erkenntnis, den vollen Durchblick habe, und falls ich einmal die volle Autorität habe, sodass ich Berge versetze, dabei aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Auch das ist ja ein Erlebnis, was man in Gemeinde Jesu finden kann. Menschen, die geistliche Durchblick bekommen, denen die Augen geöffnet werden für Dinge, die sie sonst nicht sehen könnten. Die plötzlich verstehen, die das Verborgene ans Licht bringen können, die Wege aufzeigen können. Das kann in Seelsorge sein, wo du plötzlich merkst, ich habe einen Rat für jemand anderen, der ihm wirklich hilft. Das kann in Lebensfragen sein, in Entscheidungen. Überall da, wo man Gottes Reden mal hören kann und er Richtung vorgibt, da kann etwas Tolles entstehen. Das ist große, große Klasse, wenn so prophetisches Reden in einer Gemeinschaft da ist. Und wenn zu diesem Wissen dann noch die Fähigkeit in der Gemeinde kommt, Berge zu versetzen, also durch Rat und Tat einen Weg zu ebnen, den ein Mensch dann gehen kann, dann ist es doch das Großartigste in einer Gemeinde, oder? Stellen wir uns das mal vor. Gott würde so durch Menschen in unserer Mitte reden, vermehrt reden. Ich glaube, Menschen kann wirklich geholfen werden, wenn Gott prophetisch hineinspricht in Lebenssituationen. Da können sich Dinge verändern, da können sich Menschen verändern, da kann große, große Klarheit auch in einer Gemeinde entstehen. Nur, sagt Paulus, mir, dem Gabenträger, ist nicht geholfen, wenn ich lieblos diene. Dem anderen vielleicht schon, weil er kann ja damit ja was anfangen. Aber ich bin dran trotzdem ein Nichts. Ganz praktisch kann der andere etwas damit anfangen, aber ohne Liebe wird Gottes Wesen nicht sichtbar in diesem ganzen Prozess. Wird Gott nicht erkannt. Und damit hat die Gemeinde als Leib Jesu eine Chance vertan. Und ich glaube, das müssen wir wissen, dass da, wo wir dienen in der Kraft Gottes, da, wo Gott uns gebrauchen will, da müssen wir uns als eingebettet in seinen Leib verstehen, der eine Aufgabe, eine Bestimmung hat. Aber ohne Liebe kann auch so eine Situation zum Schaden des anderen werden, wenn wir nämlich unsensibel oder manipulativ mit Gottes Geschenken hantieren. Wie viel Schaden ist schon getan worden durch prophetische Worte, die an sich vielleicht richtig waren? Ich glaube, dass Prophetie fordert von uns Liebe. Und gleichzeitig erzieht sie in uns die Liebe, weil wir den anderen sehen müssen, wenn wir von Gott her zu ihm sprechen. Und ich glaube, darin kann die Liebe dann auch in uns wachsen, weil wir aufgefordert sind, den anderen zu sehen. Und ich glaube, deswegen können Propheten entweder die liebevollsten Menschen sein, denen man begegnen kann, weil sie gelernt haben, den anderen zu sehen, dem sie dienen, weil sie von Gott her sprechen, weil sie all das, was Gott gibt, reinbringen. Aber sie können auch die härtesten Menschen sein, denen man begegnen kann. Die machen einen Kopf kürzer und gehen dann weiter. Und ich glaube, das ist genau der Unterschied zwischen in Liebe dienen und ohne Liebe dienen. Und dann setzt Paulus noch einen drauf und er behauptet, und falls ich meinen gesamten Besitz zur Speisung austeile und wenn ich Leib und Leben einsetze, sodass ich mich rühmen kann, dabei aber keine Liebe habe, gebührt mir nichts dafür. Wie oft habe ich das bei mir selbst und anderen gesehen? Gläubige, die bereit sind, ihr letztes Hemd zu geben, die alles einsetzen, die bereit sind, Menschen in Not zu tragen, die finanziell bei allem mit dabei sind, die alles mittragen, Menschen, die Großzügigkeit ein- und ausatmen, die nichts zurückhalten, um anderen in Not zu helfen. Ich finde das ganz, ganz beeindruckend, solche Menschen kennenzulernen und sie zu sehen und das auf einen wirken zu lassen. Die, wie man nach neuesten Lesarten diesen Text lesen muss, ihr ganzes Leben einsetzen. Man könnte übersetzen, die sich ein Bein rausreißen für die anderen. Die sich ein Bein rausreißen für die Sache des Reiches Gottes, denen man applaudieren müsste, und Schande auf die Gemeinde, die das nicht tut. Aber Paulus sagt, ohne Liebe gebührt denen nichts. Wer sich so reinhängt und durch seinen eigenen Einsatz Applaus für sich sucht, der vielleicht sogar kommt und sich beschwert, wenn er den Applaus nicht bekommt, und auch das kennt man ja vielleicht, der wird nichts dafür bekommen, für all das, was er tut. Nichts, sagt Paulus. Warum? Weil hier nicht aus Liebe zum anderen gehandelt wird, sondern aus Selbstsucht. Weil man selbst im Mittelpunkt stehen will. Ehre und Ruhm durch Eifer und Einsatz, sagt Paulus, kannst du vergessen. Und Paulus weiß, wovon er spricht. Er sagt ja selbst, er war ein großer Eiferer für die Sache Gottes. Und er sagt, es ist ein Dreck gewesen. Ich glaube, es gibt eine große Überzeugung, nämlich, dass da, wo die Liebe fehlt, da ist Gott nicht drin. Da, wo die Liebe fehlt, da ist Gott einfach nicht da. Und ich glaube, da, wo Gott nicht ist, da sehen wir etwas, was vergehen wird, was auf ewig keinen Bestand hat. Aber auch hier lautet die Gleichung ja nicht Liebe statt Einsatz. Weil ich denke, das ist ja die Sprache des Pseudoglaubens, wo Jakobus in seinem Brief ja so massiv gegen vorgeht. Menschen, die sagen, ja, Liebe schon, aber ich mache halt nichts. Weil auch das ist ja eigentlich lieblos. Wenn ich etwas sehe, was getan werden müsste und sitzen bleibe, ist das ja auch keine Liebe. Es ist also nicht ein Entweder-Oder, sondern die Liebe in dem, was wir tun und sagen. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von einem katholischen Theologen, der ist vor 2 Jahren gestorben, aber ich finde ihn große Klasse. Er schreibt, wenn der Geist dir zeigt, dass du einen Berg versetzen sollst, dann bleibe demütig in der Liebe und beginne nicht, dich selbst in den Vordergrund zu spielen oder dein Image aufzubauen. Aber zugleich kannst du nur in der Liebe bleiben, wenn du diesen Auftrag ausführst. Doch wenn du ihn ausführst, achte darauf, dass du nicht aus der Liebe herausfällst. Ich finde es einen großartigen Satz. Sogar 2 oder 3. Liebe ist da, wo wir Dinge anpacken. Und gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass da, wo wir Dinge anpacken, die Liebe nicht von Bord geht. Paulus macht deutlich, dass unser Tun nur dann der Bestimmung Gottes für seinen Leib entspricht, wenn es die Liebe zum anderen auf den Weg bringt. Wenn meine Begabung und meine Setzung, wo Gott mich hinplatziert hat, dazu dient, dass andere Liebe erleben können, dass andere das Wesen Gottes erkennen können. Also unser Leben, alles, wie es sich äußert, in Wort und Tat, In unserer ganzen Gesinnung sollte motiviert sein von der Liebe Gottes oder muss motiviert sein von der Liebe Gottes, wenn sie Gott widerspiegeln will. Also sollten wir alles von der Liebe her ausüben. Paulus will den Korinthern etwas zeigen und ich glaube, dass auch für uns ganz, ganz wichtig ist, nämlich dass die Liebe so etwas wie das Bindeglied ist, dass die Verbindung zwischen unserer Begabung, unseren Fähigkeiten, all dem, was Gott uns schenkt, und dem Auftrag, den wir haben, der auftragsorientierten Anwendung. Wenn dieses Bindeglied fehlt, dann werden wir entweder lieblos handeln oder gar nicht mehr handeln. Wir erinnern uns darum, dass wir durch das, wer wir sind, durch alle unsere Lebensäußerungen Gottes Liebe abbilden dürfen. Ich glaube, wichtig ist hier zu verstehen nochmal, dass Liebe nichts Abstraktes ist. Dass Liebe kein Emoji ist, sondern dass Liebe etwas ganz, ganz Konkretes ist. Eber hat es gesagt, Liebe kann man in Gefühlen erkennen, Liebe kann man auch in Ideen sehen, aber sie sind nicht Liebe, sondern Liebe kommt immer im Gewand der Tat daher. Du siehst sie nur durch das, was passiert, aber das, was passiert, ist nicht das, was drin steckt. Versteht ihr den Unterschied? Wenn wir sagen, Gott liebt uns, dann meinen wir damit ja nicht irgendwie abstrakt, dass Gott so macht. Sondern wir meinen damit, dass wir erleben, wie Gott für uns ist, wie Gott uns wohltut, wie Gott sich für uns einsetzt. Weil Liebe wird in der Tat real. Die Liebe ist nur wirklich da, wo man sie sieht. Bei uns Menschen ist Liebe oft so ein Papiertiger geworden. Viele Richtigkeiten auf Papier gebracht. Das kriegen wir ja gut hin, sowas. Dauert zwar eine Weile, aber wir kriegen das hin. Aber wenn wir es bürokratisieren, wenn wir es nur noch irgendwie rumdrehen und wenden und theoretisch drüber nachdenken, dann verformen wir das, was Liebe ist. Und da wird die Liebe dann plötzlich leblos und tot. Liebe muss nach biblischem Verständnis ein Gesicht haben. Eine greifbare Gestalt annehmen. Liebe zeigt sich auf dem Weg. Und damit sind wir wieder, finde ich, bei Jesus Christus. Der Mensch wird, der sich zeigt, der handelt, der anfassbar wird. Und der diese ganze Passionsgeschichte, die wir die letzten Wochen vielleicht mehr oder weniger in unseren Herzen noch bewegt haben, wo all das passiert, und zwar real. Ich glaube, das ist Liebe. Da, wo sie wirklich anfängt, sich zu bewegen. Jetzt sagst du vielleicht, ja gut, war nett. Aber was mache ich jetzt damit? Woran sehe ich, ob mein Tun, mein Handeln, mein Reden von der Liebe geprägt ist? Ich glaube, die einzige Antwort, die ich dir darauf geben kann, ist, du musst Jesus anschauen und fragen, entspricht es dem, wie Jesus gelebt hat? Denn ich glaube, das Wesen Jesu ist für NachfolgerInnen Grundlage und Maßstab für Lehre und Leben. Und genau da sollten wir uns orientieren, daran müssen wir uns orientieren, wenn wir wissen wollen, ob das, wie wir handeln, wie wir unterwegs sind, dem entspricht oder nicht. Und ich glaube, dann werden unsere Taten, das, was wir sagen, einen großen, großen Wert bekommen. Einen Wert für den anderen, aber auch für uns selbst, weil dann das, was wir tun, ewig bleibt. Und ich finde, das sind jetzt keine Kleinigkeiten mehr. Das ist jetzt keine so eine Kinderstundengeschichte, so nach dem Motto, ja, Jesus ist Liebe und so, ne? Sondern ich glaube, dass der Mensch ohne die Liebe wirklich nichts ist. Nochmal, ohne Liebe ist der Mensch nichts. Weil dann er und sein Tun einfach vergehen. Wie so ein Rauch von einem erlischenden Docht, der dann Tisch macht und dann weg ist. Aber ich glaube, wer in Gottes Sinne und folglich nach seinem Wesen denkt, redet und handelt und der Bestimmung, die Gott in unser Leben reingelegt hat, handelt, der bleibt ewig. Denn Gott ist Liebe und wo die Liebe ist, da ist Gott und da, wo Gott ist, ist Ewigkeit. Wo die Liebe fehlt, da ist Gott nicht drin. Auch wenn wir Christusgemeinde draufschreiben. Gleichzeitig, da wo die Liebe ist, da ist der Himmel erlebbar für uns und andere. Was ist die Corporate Identity der Gemeinde? All das. Ich finde, dieser Text von Paulus, der fordert heraus. Und nächste Woche darf Martin dann über den ganzen schönen Text sprechen, über was die Liebe ist, wie sie aussieht, zumindest in dem Fall der korinthischen Gemeinde, in ihren Fragen. Aber ich finde, an dieser Stelle muss man schon nochmal innehalten und diesen Unterschied wahrnehmen zwischen äußerem Gewand und dem, was drin steckt. Und gleichzeitig, dass das äußere Gewand ja auch für das steht, was drin ist. Ich glaube, wir dürfen uns als Gemeinde ganz neu auch auf unsere Vision da berufen und nochmal ganz neu darüber nachdenken, was heißt, dass wir geliebt sind und daraus anfangen dürfen zu handeln. Aber wo wir diese Brücke nicht hinbekommen, ist unser Handeln leer. Jetzt eine kleine, wenn du alles vergessen hast, ist okay, ne, ist nicht okay, aber dann behalte doch wenigstens den nächsten Satz. Also so eine kleine hilfreiche Frage. Ich weiß, es gibt nie so Patentformeln, die gibt es nicht und ich halte auch nicht so viel davon, aber manchmal hilft es ja so ein bisschen eine Orientierung zu haben. Wenn du also dich fragst, ob dein Handeln, das du gerade dabei bist zu tun oder den Satz, den du gerade sagst, ob er von der Liebe geprägt ist, dann stell dir einfach diese Frage hier. Frage dich, sehe ich den anderen? Ich glaube, diese Frage kann uns enorm helfen, mal abzuklopfen, ob das, wer wir sind und was wir tun und sagen, ob es der Liebe entspricht oder nicht. Weil wenn du diese Frage mit Nein beantworten musst, dann ist ziemlich sicher, dass auch keine Liebe drin ist. Ganz nach dem Motto, Streber sehen sich, Liebende sehen den anderen. Also frag dich, sehe ich den anderen oder strebe ich eigentlich nur danach, mich zu sehen und in Szene zu setzen? Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir, dass wir in dir ein Vorbild haben, dass wir an dir sehen dürfen, was es heißt, wenn Liebe echt wird, wenn Liebe erfahrbar wird. Und ich danke dir, dass du uns einlädst, auch Teil von dieser Bewegung zu sein, die ewige Werte schafft, die das Wesen des Vaters sichtbar macht. Und ich bete für uns als Gemeinde, ich bete für jeden Einzelnen von uns, ich bete auch für mich, dass dieses von der Liebe geprägt zu sein, aus Liebe heraus zu handeln, in dem Wissen, dass du uns geliebt hast, dass du unser Vorbild bist, dass das immer mehr und mehr unser Tun, unser Leben beeinflusst. Und Jesus, ich danke dir, dass dein Geist uns doch immer wieder aufhilft und uns stärkt und auch umlenkt auf den richtigen Weg zurück. Ja, und so danke ich dir, dass wir als Gemeinde auch ein Ort sein dürfen, wo wir das üben können, einander zu lieben, einander zu sehen, füreinander da zu sein, deine Begabung und deine Setzung auch auf eine Weise einzusetzen, die dir entsprechen. Amen.